Fühlt sich fast an wie früher. Danke, Anita, für die warmen Worte und die Begrüßung. Schöner Start auch mit dem Lobpreis. Und ich weiß nicht, wie bewusst ihr die Lieder gesungen habt. Manchmal ist es ja so, man singt es, weil man es kennt und dann ist es vorbei und es hat noch gar nicht irgendwas so in einem bewirkt. Ich wünsche mir, dass manches dieser Lieder und dieser tiefgehenden Texte auch nochmal nachhallt. Dass das irgendwann in der nächsten Woche dann plötzlich nochmal so ins Bewusstsein kommt. Dass man also von dem, was hier heute im Gottesdienst passiert, ob das jetzt durch Moderation ist, ob es durch Lobpreis ist oder durch die Predigt, dass davon was nachwirkt. Und dazu habe ich uns heute ein schönes Thema mitgebracht. Etwas provokant formuliert, aber Anita meinte, Provokanz ist gut. Der Glaube beginnt erst nach dem Gottesdienst. Der Glaube beginnt erst nach dem Gottesdienst. Natürlich glaubt ihr auch jetzt zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr, so wie wir hier sind und all das machen, was wir hier machen, ist ja gar keine Frage. Aber das ist ja auch nicht so die Kunst, sage ich mal, als Christ in einem christlichen Gottesdienst christliche Lieder zu singen und eine christliche Botschaft zu hören. Da kann man schon mal ganz gut glauben. Was anderes wäre es jetzt, wenn du beispielsweise in einer Moschee sitzen würdest und da jetzt mal das Vaterunser betest. Da gibt es schneller eine Reaktion. Oder du sitzt in deiner Kantine oder Mensa, ne, und dann vorm Essen: Herr, ich danke dir für dieses Essen. Segne die Hände, die es bereitet haben. Amen. Schon hast du die Aufmerksamkeit. Da ist Glaube plötzlich ja viel herausfordernder. Ganz anders gefragt und hinterfragt auch von anderen. Und darauf will ich euch vorbereiten, denn das, was hier passiert, ist schön und gut und passiert ja auch regelmäßig und jede Woche, aber spätestens ab morgen seid ihr ja alle wieder in irgendeinem anderen Setting. Natürlich nicht irgendwo in einer Moschee und vielleicht auch nicht in einer Mensa, aber in einem Umfeld, wo euer Glaube ganz anders herausgefordert ist, als jetzt gerade hier im wohltemperierten Gemeindesaal der Josua-Gemeinde Schenefeld. Deshalb ist es wichtig, dass diese Zeiten, die wir hier zusammen sind, uns vorbereiten auf das, was kommt und was Gott uns auch zumutet. Das muss man mal so sehen. Der nimmt uns ja nicht alle Herausforderungen weg. Gerade wenn es um unseren Glauben geht, zu dem auch zu stehen in einem Umfeld, was uns vielleicht nicht so wohlgesonnen ist. Die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die ihren Glauben und ihre Gottesbeziehung gelebt haben in einem feindlichen Umfeld. In einem Umfeld, wo sie bedroht wurden, wo sie hinterfragt wurden, wo sie am Ende teilweise gestorben sind, deshalb, weil sie geglaubt haben. Und deshalb habe ich gesagt, der Glaube beginnt erst nach dem Gottesdienst, also mit dem Amen hier und heute geht quasi dann der Auftrag los an euch, das in der gewissen Weise umzusetzen. Das Problem ist, dass wir ganz häufig Gottesdienst behandeln wie so ein Fitnessstudio. Und jeder von uns weiß, wenn man körperlich irgendwas erreichen möchte, irgendwie ein bisschen sportlicher werden will, dann ist so ein Fitnessstudio grundsätzlich eine gute Sache. Genauso wie für die Glaubensentwicklung der Gottesdienstbesuch auch eine gute Sache ist. Aber wenn ich nur einmal die Woche ins Fitnessstudio gehe, mich aber ansonsten von montags bis samstags irgendwie von Döner, Krebs und Cola ernähre, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn da jetzt körperlich nicht viel passiert oder sogar das Gegenteil geschieht. Das heißt, Fitnessstudio ist schon eine gute Einrichtung, aber man muss natürlich auch den Lebensstil entsprechend anpassen und ändern. Und das haben manche Christen noch nicht wirklich so verstanden. Deren Glaubensleben erschöpft sich quasi geradezu darin, christliche Veranstaltungen zu besuchen. Das fühlt sich für den Moment auch gut an. Und jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio bin und dann rausgehe, denke ich, Hammer, so geht's, ne? Guckt mich an. So, und so ist das mit manchen geistlichen Veranstaltungen im christlichen Bereich auch so. Da gehst du auf eine Konferenz und gehst raus und denkst, Alter, jetzt kann ich's. Nein, der Glaube ist eine Beziehung, die wir leben, und zwar tagtäglich, immer wieder neu. Der Herr ist mit uns unterwegs, und vielleicht gerade in den Zeiten, wo wir uns nicht wie King Curry fühlen, wo wir gerade nicht irgendwie geistlichen Höhenflug haben, sondern uns selber hinterfragen, mit vielen Themen auch nicht klarkommen. Und auch das ist völlig normal, dass man auch mal nicht weiß, was soll ich jetzt machen. Mit manchen Dingen hadert, weil sich Sachen nicht verändert haben. Zerbrochene Beziehungen erlebt und erleidet. Das passiert und gehört dazu. Und gerade dafür ist es wichtig, dass wir fest verwurzelt sind im Glauben. Ein Gottesdienst kann und muss auch inspirieren. Dafür sind wir hier. Und das ist natürlich zum einen die Verantwortung dessen, der hier vorne irgendwas macht. Ja, auch der muss sozusagen inspirierend etwas vermitteln, aber nicht nur. Es ist auch die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Was erwarte ich von Gott an diesem Morgen? Und ich muss selber oft beschämt feststellen, dass ich viel zu wenig erwartet habe. Ich bin auch jemand, der guckt gerne vorher mal die Newsletter so durch und schaut dann, wer so predigt. So, und dann, sagen wir mal, steigt oder sinkt auch mit dem Namen, den man da liest, die Erwartungshaltung. So, und ich bin oft beschämt worden, weil Gott natürlich größer ist als alles, was vorne an Programm läuft, größer ist als jeder Prediger, größer ist als alles, was ich irgendwie da so höre und erlebe. Weil Gott zu dir persönlich spricht auf seine Art und Weise. Und das kann eine Predigt sein, das kann ein Lied sein, das kann auch einfach am Ausgang ein Kommentar eines Bruders, einer Schwester sein. Was auch immer es ist, Gott wirkt. Das ist das Entscheidende. Und das dürfen wir erwarten. Der Gottesdienst ist also nicht das Ziel an sich, sondern es ist die Tankstelle. Und heute bist du an dieser Tankstelle und hast dann den Zapfhahn Gottes sozusagen jetzt eingesteckt. Und jetzt geht's los mit dem, was Gott für dich bereithält. Und da lesen wir mal den Text aus Jakobus 1 ab Vers 22. Sehr bekannter Einstiegsvers: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussieht. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Nada. nichts. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der. Die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Ein unglaublich herausfordernder Text. Der beginnt mit diesem Vers: nicht Hörer zu sein, sondern Täter. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Jakobus kritisiert hier keine mangelnde Bibelkenntnis, die man natürlich mittlerweile auch kritisieren kann. Und die Bibelkenntnis ist dramatisch gesunken und sinkt immer weiter. Wir haben also auch im christlichen Bereich eine Art von TikTokisierung des Glaubens. Das heißt, es gibt nur noch so kleine Snippets, die sozusagen ausreichen sollen für Glaubensentwicklung. Und natürlich ist das ein Problem. Wenn man die Bibel nicht kennt, kann man sie auch nicht auf sich anwenden. Ist ja logisch. Aber ganz häufig haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Wenn wir alleine mal das umsetzen würden, was wir aus dem Wort erkannt haben, und sei es noch so wenig, würde sich wahrscheinlich vieles mehr ändern im Leben. Nur aus unterschiedlichen Gründen, und da werden wir heute zu kommen, tun wir es nicht. Und deshalb am Anfang diese klare Marschroute: nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter. Denn, und das ist das, was Jakobus hier kritisiert, er nennt es einen geistlichen Selbstbetrug. Das ist eine Täuschung, der du unterliegst. Und bei einer Täuschung bist du manchmal sehr nah dran an dem, was gut und richtig ist. Aber, und das will Jakobus hier deutlich machen, es ist insgesamt eine Täuschung, nur zu hören. Also wer jetzt nur die Predigten hört, wer sich jetzt Notizen macht, wer jetzt vielleicht in seiner Bibel Verse markiert, wer christliche Podcasts hört, sich bei Spotify eine Worship-Songlist macht, bei Social Media vielleicht mit diesem Amen alles kommentiert. Das ist alles super, alles gut. Aber es ist nicht das, woraus Glaube erwächst und stark wird. Da kannst du noch so viel hören, da kannst du noch so viel anmarkern, wenn du es nicht umsetzt und im Alltag einfach unverändert bleibst. Manche Christen haben mehr Bibelübersetzungen zu Hause im Regal als Momente gelebter Vergebung im Herzen. Da ist das Regal voll, aber das Herz ist leer. Und in das guckt ja auch keiner rein. Also weder ich jetzt von hier vorne sehe, was in deinem Herzen passiert, noch links und rechts irgendjemand. Dafür bist du verantwortlich. Natürlich mit unserem Herrn. Manchmal sind Bibeln hellstens markiert, aber der Nachbar wird ignoriert und im Stich gelassen mit seiner Situation. Manche kennen griechische Begriffe aus dem Neuen Testament, aber sprechen kein einziges Wort mit ihrem eigenen Bruder. Da geht manchmal bei uns Christen so viel auseinander. Und wir haben uns daran gewöhnt, in einer christlichen Kultur uns heimisch zu fühlen und die Umsetzung selbst in kleinsten Dingen bleibt auf der Strecke. Mal einmal kurz gefragt, wer hat letzte Woche Sonntag hier oder irgendwo anders einen Gottesdienst besucht? Einmal Hände hoch. Wer war irgendwo? Also bestimmt 2/3, vielleicht mehr. So, jetzt mal nur für euch, ganz ehrlich. Was von der Predigt letzten Sonntag hat am Montag zu irgendeiner Veränderung geführt. Oh, wer hat denn da gepredigt? Und worüber? Wir wissen es häufig schon nicht mehr. Und das ist erst eine Woche her. Und genau darüber geht dann der nächste Vers. Das ist der vergessliche Spiegelmensch. Er betrachtet sich und vergisst sofort, wie er aussah. Das Bild ist ja herrlich. Also stell dir vor, du stehst morgens vorm Spiegel und dann die Haare sehen aus wie so ein explodiertes Vogelnest und da ist noch Zahnpasta irgendwo im Mundwinkel und das Hemd ist offen. Stehst da und sagst, das ist eine interessante Betrachtung und gehst aus dem Haus. Würdest du nicht machen, ist absurd. Aber genauso, sagt Jakobus, ist es absurd, einfach nur zu hören und kein Täter zu sein. Daraus nichts weiter folgen zu lassen. Die Bibel, die ist kein Schaufenster, in dem wir schöne Wahrheiten bestaunen. Sie ist ein Spiegel, mit dem Gott uns auf eine liebevolle Art und Weise ganz ehrlich zeigen möchte, wer wir sind, wo wir stehen und was er mit uns noch vorhat. Und das ist dann, Vers 25, diese Freiheit, in die er uns führen will. Die Freiheit durch Gehorsam. Und das ist ein Paradox, weil in unserer Gesellschaft wird zurzeit Freiheit definiert. Ich darf alles tun, was ich möchte. Man sagt ja auch, ich habe die völlige Freiheit. Ich kann frei entscheiden, kann alles tun. Während die Bibel Freiheit definiert, zu tun, was Gott zuvor bereitet hat, zu werden, wozu Gott mich berufen hat, das ist die Freiheit, von der die Bibel spricht. Das ist so wie bei einem Fisch, der natürlich sagen könnte, ich kann tun und lassen, was ich will, ich möchte frei sein, ich möchte mal aufs Feld und hoppeln wie ein Hase. Okay? Gut. Good luck. Probier's. Das wird nicht lange gut gehen. Das heißt, die Freiheit eines Fisches, die ist nicht auf dem Feld, sondern die ist im Wasser. Jetzt kann er sagen, ja, aber ich bin dem Ganzen überdrüssig, ich will nicht nur immer Wasser haben, ich will auch mal irgendwie frei sein und mal raus aus diesem Ganzen, was ich schon so kenne, da bin ich schon drin geboren, jetzt bin ich immer noch hier, ich komme ja gar nicht weiter, ich will mal raus. So, kann er machen, ist nur keine Freiheit, sondern der sichere Tod. Und das ist im Glauben genau das Gleiche. Wir denken manchmal, wenn wir irgendwie Freiheit pur hätten, tun und lassen können, was wir wollen, dass es uns dann in irgendeiner Form besser geht. Ja, vielleicht die ersten paar Sekunden, die ersten paar Minuten, vielleicht die ersten paar Tage, die ersten paar Wochen, wenn du irgendetwas tust, wozu du aber nicht berufen bist, was nicht die Freiheit Gottes in deinem Leben ist. Vielleicht denkst du dann, ah, jetzt bin ich endlich frei, jetzt habe ich hier, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Aber innerhalb kürzester Zeit wirst du merken, dass Gottes Freiheit eine andere ist und dass es für den Fisch das Beste ist, wieder zurück ins Wasser zu kommen und zwar so schnell wie möglich. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir selber auch in die Gottesbeziehung immer wieder auch zurückkommen. Es wird Momente im Leben geben, da gehen wir raus, da sind wir weg, da kommen Phasen, wo wir das nicht intensiv leben. Aber das geht nicht lange gut. Und darum müssen wir zurück zum Vater, wie der verlorene Sohn, der sich irgendwann auf den Weg gemacht hat. Und dort auf dem Hof des Vaters die Freiheit und die Liebe erlebt hat, die er draußen in der Ferne nicht erlebt hat, im Schweinestall. Und was das heißt, in diesem Kontext Gottes zu leben, in dem, was er vorbereitet hat, Das wird zum Beispiel bei Jakobus einfach mal beispielhaft an einer Sache deutlich gemacht, nämlich mit der Macht der Zunge. Der Glaube zeigt sich an der Zunge. Wenn jemand seine Zunge nicht im Zaum hält. Hier wird jetzt Montagstheologie gesprochen. Keine Sonntagstheologie. Sonntags, da sind wir alle lieb und nett und was aus unserem Mund rauskommt, ist auch meistens dann irgendwie fromm und christlich und gut. Hoffe ich mal. Aber dann am Montag, Dienstag, Mittwoch. Was machen wir da mit dem, was wir sagen? Wie reden wir? Wie schreiben wir? Wie posten wir? Wie reagieren wir auf Kritik? Wie gehen wir mit anderen um, mit unseren Worten? Worte haben Macht. Und aus Worten werden Taten. Und aus Taten werden Gewohnheiten. Das, was mit den Worten anfängt, das hat eine Konsequenz. Und darum ist es Jakobus hier so wichtig, dass wir darauf achten, wie reden wir überhaupt? Worüber reden wir? Was reden wir anderen gegenüber? Ist das heilsam? Ist das segensreich? Tut das dem anderen gut? Baut das den auf? Oder wollen wir nur irgendwie unser eigenes Ego aufbauen, den anderen runtermachen, kritisieren, rumkritteln, niedermachen, ich hätte es besser gewusst. Was kommt da aus unserem Mund raus? Nächste Woche werde ich in der Elim predigen und da habe ich das Thema bekommen, das passt hervorragend dazu, das Schweigen der Männer. Da geht es auch nochmal darum, was kommt raus und kommt da überhaupt auch gerade von männlicher Seite etwas raus gegenüber der Frau und der Familie und der Gemeinde und der Gesellschaft? Wo beziehen wir auch mal einen Standpunkt? Wo haben wir alleine durch das, was wir sagen und wie wir es sagen, einen positiven Einfluss auf das Leben der anderen? Wo vielleicht jemand mal sagt, Jahre später, ich weiß noch, wie du mir dieses oder jenes ermutigende Wort gesagt hast. Du kannst es nicht wissen, aber das war in der Situation so treffend. Leute, wir wissen es doch nicht, was gerade im Leben der anderen los ist. Vielleicht ist das ermutigende Wort, den Trost, das Zuhören, gerade das, was dessen Leben ungemein bereichert. Darum kann man da gar nicht zu sparsam mit sein. Gerade in Deutschland. Da sind wir ja eher sparsam. Nicht geklagt ist gelobt genug, so, ne? Das ist ja so die Devise. Vielleicht können wir da als Christen einen Unterschied machen. Mit unserer Zunge dazu beitragen, dass im anderen Glaube geweckt wird und gefördert wird und er aufgebaut wird. Wir sagen ja immer so schön, der Heilige Geist wohnt im Lobpreis. Und meinen ja ganz häufig in den Liedern. Ich würde das mal noch ein bisschen erweitern und sagen, der Heilige Geist wohnt auch in unseren WhatsApps. Damals gab es noch keine WhatsApp, darum wird das in der Bibel nicht erwähnt. Aber Glaube ist immer ganzheitlich. Ich kann nicht die Finger zum Lobpreis erheben sonntags und montags schreibe ich irgendwelche verletzenden Kommentare in meine Social Media oder in die E-Mails oder meine WhatsApps. Auch da mal ein Verständnis dafür zu bekommen, alles, was wir tun, soll von Gott und seinem Heiligen Geist durchdrungen sein. Ob das eine einfache WhatsApp-Nachricht an einen anderen ist, ob das eine kurze Konversation ist, die ich habe bei der Arbeit, wo auch immer. Gott möchte durch uns wirken. Und darum könnte heute eine konkrete Maßnahme sein, zu sagen, okay, Herr, ich gebe dir jetzt dieses Handy und alles, was damit passiert, soll dich widerspiegeln und dich ehren. Nachrichten, die ich versende, Seiten, die ich mir angucke, Kommentare, die ich mache, alles, was ich sozusagen mit diesem Gerät tue, soll dir Ehre bereiten. Und was dir keine Ehre bereitet, soll verschwinden. Wäre mal eine Idee. Ne? Das ist praktische Frömmigkeit. Hier im Text wird noch mehr gesagt. Nicht nur das, was wir sagen, sondern auch das, was wir an und mit anderen tun. Also Witwen und Waisen war quasi damals die soziale Gruppe, um die sich noch kein Staat gekümmert hat. Und da gab es auch keine Alimentierung und kein Geld und nichts. Die waren einfach auf verlorenem Posten. Und darum war es so wichtig, dass es Menschen gab, die sich um diese Personen kümmerten. Witwen und Waisen waren diejenigen, die am Rand standen, um die sich eigentlich keiner groß gekümmert hat. Und darum erwähnt Jakobus die hier explizit, geht dahin, in ihrer Trübsal. Ich weiß, das macht keinen Spaß, da gehst du nicht hin wie auf eine Party. Da gehst du hin in ein Trauerhaus, da hast du mit weinenden Menschen zu tun. Da bist du nicht da, weil dir das dann so gut geht, sondern weil du eine ganz wichtige und große Funktion für diese Menschen in ihrer jetzigen Trübsal hast. Deshalb ist das so wichtig. Das ist der Gottesdienst. Und ich kann mich erinnern, ich hatte manche Einladungen von Leuten, die zeitlich ganz schwierig waren, wahrzunehmen. Und ich kam von irgendeiner längeren Reise nach Hause und war gerade ein paar Minuten dann zu Hause und kriegte diese Einladung. Und in dem Moment wusste ich, ich muss dahin. Es tut mir leid, ich wäre gerne zu Hause geblieben, wäre gerne noch weiter irgendwie mit Frau und Kindern und hätte einfach die Füße hochgelegt oder Netflix durchgesuchtet oder was auch immer. Es gibt immer Alternativen, wie wir unsere Zeit verbringen können. Aber es ist wichtig. Und es hatte sich immer und immer wieder gezeigt, wenn ich mir den Ruck gegeben habe, hinzugehen, diese Extrameile zu gehen. Es waren so segensreiche Zeiten, die ich vorher gar nicht absehen konnte. Und ich bin absolut davon überzeugt, wenn wir das tun, wo wir von Gott so angestupst werden, dann ist da ein Segen dahinter, den wir erleben können. Wir fragen uns ja oft, wie kann ich im Glauben wachsen? Ja, so. Das sind nicht die ganz großen Dinge, sondern das ist mal zu dem anderen hingehen, eine Einladung annehmen, den Telefonhörer hochnehmen und denjenigen anrufen, der mir schon so lange auf dem Herzen ist. Eine kurze WhatsApp schreiben, ey, ich musste gerade an dich denken, wie geht's dir? Was auch immer es ist, wir sind kreativ genug. Und ich glaube, jeder weiß auch, was möglich wäre. Wir müssen es nur tun. Und das möchte ich uns einmal abschließend mal grafisch illustrieren, damit, wenn ihr nach Hause geht, das für die nächste Woche auch noch so vor Augen habt. Also, wir stehen heute hier. So. Und hier gibt es jetzt eine Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst, wie auch immer. Nimmst du die Einladung an oder nicht? Oder sagst du jetzt was? Oder hältst du lieber den Mund? Was auch immer. Und es gibt sozusagen dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder triffst du eine gute Entscheidung oder du kannst dich, weil wir die Freiheit haben, auch dagegen entscheiden, triffst eine schlechte Entscheidung. Manchmal sind solche Entscheidungen schwieriger und komplexer und wir müssen ein bisschen länger drüber nachdenken und vielleicht auch den einen oder anderen um Rat fragen, wie wir uns jetzt entscheiden sollen. Aber ganz, ganz häufig haben wir, wenn wir ein bisschen mal einmal in uns gehen, schon ein gutes Gespür dafür, was jetzt das Richtige wäre und was das Falsche wäre. Also lieber einmal mehr den Hörer in die Hand nehmen, lieber einmal mehr was sagen, lieber einmal mehr hingehen, als einmal zu wenig. So, haben wir uns dann entschieden, dann gibt es dann einen nächsten Moment, denn Entscheidungen haben Konsequenzen. Und auch da habe ich wieder die Möglichkeit, entweder treffe ich eine gute Entscheidung oder ich treffe eine schlechte Entscheidung. So, das Gleiche gilt natürlich auch hier. Wenn ich das erste Mal schlecht entschieden habe, kann ich das nächste Mal gut oder wieder schlecht. Und so geht das weiter. Ich bin dann am Ende immer irgendwo, wo ich immer wieder eine Wahl habe. Gute Entscheidung, schlechte Entscheidung. Gute Entscheidung, schlechte Entscheidung. Gute Entscheidung, schlechte Entscheidung. Unser Tag sieht genau so aus. Du hast immer und immer wieder die Möglichkeit, so oder so zu handeln. Wir wünschen uns manchmal im Leben, wenn wir jetzt hier sind, das war unser Ausgangspunkt, dass unser Leben irgendwie aufwärts geht. Ne? Wir sind heute hier und da wollen wir hin. Das soll unser Leben sein. Wir haben dann irgendwie eine großartige Vorstellung. Ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte guter Vater, gute Mutter sein. Ich möchte dies oder jenes. So. Das läuft aber nicht lineal hoch, sondern das ist ein Ergebnis vieler, vieler einzelner kleiner Entscheidungen. Und da müssen wir Gott mit reinnehmen. Das ist das tägliche Brot, um das wir bitten. Da Gott hineinzunehmen, Herr, gib mir die Weisheit, in den vielen kleinen Dingen des Alltags die gute Entscheidung zu treffen. Und dafür ist auch Gemeinde da. Vielleicht, ich weiß, es fällt manchmal schwer, dann eine Entscheidung zu treffen, die mir nicht behagt, wo ich weiß, es wäre jetzt das Richtige. Ich muss eigentlich jetzt mit dem reden, aber es fällt mir so schwer. Ja, warum sagen wir das nicht mal auch einem anderen? Warum bitten wir dann nicht den Herrn um Kraft und Mut, jetzt diese Entscheidung zu treffen und nicht die? Das ist Glaube im Alltag. Da muss man mit ringen, da muss man dann miteinander im Gespräch sein, das treibt uns ins Gebet, aber das ist, was den Glauben dann peu à peu, à peu, à peu festigt. Und am Ende gucken wir zurück und sehen, wo wir hergekommen sind, wie sich unser Leben entwickelt hat, wie wir vielleicht aus manchem Tal der Tränen, in dem wir noch sind, wieder rausgekommen sind, weil der Herr uns geführt hat. Der offenbart uns nicht gleich den ganzen Weg. Wir wissen auch nicht jetzt, wie in 10 Jahren unser Leben aussieht oder in 5, nicht mal nächstes Jahr. Weder bei uns im Leben noch in der Welt. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist Gottes Zusage: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage. Jeden Tag ist Gott da. Und immer dürfen wir schrittweise mit ihm unterwegs sein. Und dann noch einen Gedanken, weil ich ja nicht so oft hier bin, muss ich das jetzt quasi euch mal einmal komplett mitgeben. Nochmal unser Ausgangspunkt. Wir sind hier in welcher Lebenssituation auch immer. Vielleicht auch mit einer gewissen Unzufriedenheit, kann sein, weiß ich nicht. Müsst ihr jetzt für euch sehen, wo seid ihr und wo wollt ihr hin? So, und dann stellen wir uns quasi immer ja diese Entwicklung vor. Ne? So, das geht jetzt alles aufwärts und ab jetzt wird alles anders und so weiter. Und wenn ich nur irgendwas umstelle, dann geht es schon nach oben. Die Realität ist ja eine andere. Ich nehme mir etwas vor und ringe da im Glauben und mit Gott drum, dass sich Sachen ändern, dass ich irgendeiner Versuchung widerstehe. sei es im finanziellen Bereich mit Geld ausgeben, sei es mit Pornografie, sei es mit Beziehungen, Affären, was auch immer, irgendwo was läuft, sei es mit Jähzorn, sei es im Umgang mit meinen Kindern oder mit dem Ehepartner. So, ich nehme mir eine Sache vor, die ich ändern will, aber das geht nicht gleich schnurstracks nach oben und ich bin sofort ein anderer Mensch, sondern Gott arbeitet an uns mit diesen vielen, vielen, was ich eben hatte, die vielen hunderte von kleinen Entscheidungen. So, und das ist dann so ein Weg, der geht erstmal fast geradeaus. So viel tut sich noch nicht. Und so ein bisschen ändern sich die Umstände und ich merke, okay, ich kann auch anders mit meinen Kindern umgehen. Ich bin nicht immer sofort auf 180 und ich bin nicht denen ungerecht gegenüber und ich habe meinen Zorn vielleicht dann im Griff. Oder was auch immer es an Themen ist, das könnt ihr jetzt für euch anwenden. Es geht langsam und dann, je mehr wir uns in diese Verhaltensweisen, in diesem Jüngerschaftsprozess stabilisieren und entwickeln, dann merken wir plötzlich, wie die Dinge sich entwickeln und weit über das hinausgehen können, was ich hier vielleicht mir vorgestellt hatte. Das ist eine Veränderung des Lebens, die aber diesen ganzen Bereich beinhaltet und das nennt man das Tal der Enttäuschungen. Das ist das Tal der Enttäuschungen, weil wir uns zu viel vorgenommen haben, weil wir denken, das geht jetzt schnurstracks bei mir nach oben und ich bin sofort ein anderer Mensch. Die Realität ist, und das mutet Gott uns zu, wie Petrus auf dem Wasser, ne? Schritt für Schritt, so, voranzugehen. Und dann werden sich Dinge ändern und dann entsteht auch das, was in der Bibel mit Jüngerschaft gemeint ist, in dieser unbedingten Abhängigkeit zu Gott unterwegs zu sein. Ihn in alles mit hineinzunehmen, was unser Leben ausmacht. Und das wünsche ich mir auch für uns und jeden Einzelnen von euch, dass ihr das ab morgen direkt im Alltag erlebt. Und vielleicht könnt ihr jetzt, wenn wir noch ein Lied singen oder eine Gebetszeit haben, das einmal reflektieren. Was ist so dieser eine Punkt, wo ich vielleicht mich zu überwinden muss, wo ich aber haargenau weiß, das will ich jetzt angehen. Da will ich jetzt einen kleinen Akzent setzen auf meiner geistlichen Reise. Ich lade uns ein, aufzustehen und miteinander zu beten. Vater im Himmel, hab du Dank, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, an jedem einzelnen Tag und in jeder einzelnen Situation unseres Lebens. Und es ist gut zu wissen, dass du unseren Weg kennst und dass wir in deiner Spur unterwegs sein dürfen. Und das bitte ich dich für jeden Einzelnen hier im Raum, was auch immer du jetzt vorhast als nächsten Schritt, in welchem Lebensbereich auch immer, dass du Kraft gibst, dass du Weisheit gibst, dass du Mut gibst, dass du einen nächsten Schritt möglich machst und dass du offene Türen gibst und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen können und Acht haben können aufeinander. Hab Dank, dass du da bist und dass wir an deiner starken Hand durchs Leben gehen können. Amen.